Als ich kam, das erinnere ich wirklich noch, stand auf meinem Schreibtisch eine elektrische Schreibmaschine. Die Computer waren damals modern und ich war auch ganz glücklich, dass dann die Diktiergeräte, die man hier hatte, und die Schreibmaschinen abgeschafft wurden.
Tatsächlich kann man nicht mehr so viele Sachen gleichzeitig machen, wie man das noch vor 10 Jahren konnte. Und natürlich ist auch diese technische Entwicklung a bit more challenging. Was ich persönlich super finde, weil ich dann immer im Lernmodus bin. Und das ist letztendlich auch, warum ich zum Beispiel bis 66 sehr gerne bei Tchibo bleiben werde.
Fünf Tassen täglich, der Tchibo Podcast.
Moin zusammen, hier gibt es Kaffeewissen, Nachhaltigkeit und Einblicke hinter die Kulissen von Tchibo. Ja, tschüss Boomer! Heute geht es um Boomer und Abschied. Ihre Vornamen verraten, dass sie schon über 30 Jahre bei Tchibo sind. Andreas und Karl-Heinz, zwei Tchibo-Legenden, die das Unternehmen über Jahrzehnte geprägt haben. Die sind heute bei mir und es sind zwei lange Berufswege und eine Frage, die viele von uns beschäftigt: Was bleibt eigentlich nach einer so langen Karriere in einem Unternehmen? Welche Spuren hinterlässt man und wie verändert sich Arbeit über die Zeit? Ja, was macht ein Familienunternehmen aus? Was lernt man über Loyalität, Wandel und Verantwortung? Und was sollten jüngere Kolleginnen und Kollegen unbedingt übernehmen von den Älteren? Oder vielleicht lieber doch nichts? Darüber spreche ich heute mit dem Justiziar Karl-Heinz Landwehr. Oh, der Name der macht mit dem Zusatz Justiz gleich Eindruck, finde ich. Und ich spreche mit Kaffeeeinkäufer Andreas Christmann. Schön, dass ihr beide da seid. Moin.
Moin.
Hallo.
Welches Getränk möchtet ihr gerne bei unserer Podcast-Folge schlürfen? Und wie alt seid ihr? Denn das Alter spielt heute ja eine Rolle. Darum frage ich mal nach.
Also dann fange ich vielleicht mal an. Mein Name ist eben Karl-Heinz und ich bin, weil du es gefragt hast, ich sage das auch so, 63. Und Getränk habe ich ein Wasser vor mir stehen. Einen Kaffee hatte ich heute schon.
Mein Name ist Andreas. Ich bin ein Jahr älter als Karl-Heinz, also 64. Komme gerade aus Spanien zurück und deswegen würde ich am liebsten einen Cortado trinken.
Sehr schön. Dann passiert genau das. Beim Podcast, da duzen wir uns ja üblicherweise. Von Karl-Heinz weiß ich jetzt, eigentlich möchtest du konsequent durchgesiezt werden. Bleibt es dabei, dann schwenke ich wieder um. Ist es auch so von Hamburger zu Hamburger nicht unüblich, nicht zu duzen?
Nein, also beim Podcast bleiben wir natürlich beim Du. Wir haben uns ja eben auch kennengelernt und ich finde, wir haben da, wie sagt man so schön, gute Vibes. Also wir machen das mal ja auch mit Du. Wenn du aber im Büro sitzt, und das, glaube ich, meinst du, da habe ich das Siezen beibehalten, obwohl hier bei Tchibo irgendwann alle anfingen zu duzen. Ich brauche aber als Jurist, der ja alle Leute berät, einen gewissen Abstand. Wenn das auf Du geht, dann habe ich gelernt, wird man manchmal vielleicht nicht so ernst genommen, als wenn ich die Leute sieze. Und entscheidender Auslöser dabei war eigentlich der Anruf eines Werkstudenten, der, glaube ich, 2 Tage hier war und mir per Telefon dann gesagt hat: Hallo Karl-Heinz, ich brauche dringend innerhalb von 3 Minuten mal das und das. Dann habe ich gefragt, wer sind Sie überhaupt? Und er gesagt, ich bin Werkstudent, und hat natürlich bekommen, was er wollte. Nicht in den 3 Minuten, ich brauche ein bisschen länger dafür, wenn es ordentlich sein soll. Aber das fand ich schon komisch, dass ein Werkstudent einen dann einfach so duzt. Und seitdem habe ich gesagt, duzen wirklich nur bei Freunden und siezen im Büro. Das ist für mich die Marschrichtung.
Also man kommt zu dir als Fremder und geht von dir als Freund.
Vor allen Dingen, wenn die Antwort stimmt, die die Leute hören wollen, dann sind die alle Freunde.
So, wir sind jetzt Freunde in diesem Podcast, finde ich gut. Karl-Heinz, am 1. Juni 1994 hast du in der Rechtsabteilung angefangen. Das war dein erster Job nach dem Studium. War dir da schon klar, dass du jetzt nicht Richter oder Strafanwalt werden willst? Warum ausgerechnet Tchibo? Weil das ist ja nicht so der erste Gedanke, ne? Ah, ich bin ein Jurist, jetzt mache ich doch mal was mit Kaffeebohnen. Oder hast du dir die Lippen am heißen Kaffee verbrüht und dann erstmal gedacht, ha, die verklage ich. Und daraus ist dann aber auf einmal die große Liebe geworden, so wie so romantische Filme anfangen?
Also mit großer Liebe hat das in der Tat ein bisschen was zu tun. Und ich habe immer studiert. Als Jurist wusste ich tatsächlich bis zum Schluss nicht, was ich so richtig anstreben sollte. Damals war ein bisschen die Zeit Grenzöffnung Bundesrepublik und DDR. Der Staat suchte viele Leute für Richter- und Staatsanwaltsberufe. Das war also eine Stoßrichtung, wo ich mich auch beworben habe. Aber ich war damals schon verliebt, das kann man ja durchaus auch sagen, in einen Mann. Ich bin auch heute mit einem Mann verheiratet. Und der hat damals in Lüneburg gearbeitet. Und ich saß noch mit meinem Referendariat in Marburg und habe gesagt, naja, also eine Fernbeziehung willst du nicht, du musst mal in den Norden, irgendwo Richtung Lüneburg. Und da lag nichts besser als Hamburg. Habe ich mir das Hamburger Abendblatt geschnappt und mal die Stellenanzeigen durchgeguckt und bin auf die Chibo-Anzeige gestoßen, die mich total angesprochen hat, weil es geht eben um das Familienunternehmen. Ich habe damals schon Chibo-Kaffee getrunken, das passte also auch, habe ich gesagt, dann bewirb dich mal, und gesagt, getan, wurde ich tatsächlich eingeladen und habe dann am Ende die Stelle bekommen. Das ist so ein bisschen der Werdegang, wie ich zu Chibo gekommen bin.
Du hast gesagt, diese Anzeige, die hat dich sehr angesprochen. Was stand da drin? Wir suchen jemanden, der hart durchgreift.
Nein, da stand da sicherlich nicht drin. Das erinnere ich zwar nicht ganz genau, aber da stand bestimmt drin, wie das immer in Stellenanzeigen steht, vielfältige Aufgaben, spannendes Feld. Und ich kannte ja Chibo als Kunde. Chibo gab es damals ja auch. Und da habe ich gedacht, naja, also wenn die Beratung suchen, dann kann das ja nur um Kaffee und dieses Non-Food-Angebot gehen. Hatte ich zwar gar nicht studiert, aber als Jurist ist man vielfältig aufgestellt. Und das hat mich, glaube ich, dazu gebracht, also erstens mich zu bewerben. Und dann im Laufe des Bewerbungsgesprächs, nachdem sich das bewahrte, hatte gesagt, das mache ich, wenn die mich wollen.
Jetzt ist dann bald Schluss, ne?
Also ich bin ja 63 und ich habe mich entschieden, den Platz freizumachen, weil nach so langer Zeit wird natürlich vieles gleich. Die Beratung ist im Prinzip auch oftmals die gleiche. Die Mandanten nenne ich die manchmal, also meine Kolleginnen und Kollegen, die zu mir kommen und sagen, gib mir mal einen Rat, kann man das hier machen, das T-Shirt oder die Kaffeetasse oder was auch immer. Die werden immer jünger, und ich muss auch zugeben, irgendwann wird das ein bisschen anstrengender im Alter. Und so habe ich mir schon vor 6 Jahren gesagt, geh doch mal in Altersteilzeit, dann macht der Job auch wieder mehr Spaß. Und diese 6 Jahre Altersteilzeit sind jetzt rum, und im August gehe ich dann in Rente, werde aber irgendwas suchen, was ich dann auch mache. Also zu Hause sitzen werde ich sicherlich nicht.
Andreas, du bist total im Dudes-Modus und im Vergleich zu Karl Heinz noch ein bisschen hinter ihm von der Anzahl der Jahre, die du bei Chibo bist. Wann war dein erster Tag und bist du direkt im Kaffeeeinkauf gestartet? Wusstest du damals schon, was für ein Traumjob auf dich wartet?
Also ich bin tatsächlich etwas länger bei Chibo als Karl Heinz.
Ach so, verdammt.
Entschuldigung. Viel schlimmer noch, ich bin schon seit 45 Jahren im Kaffeehandel, also von daher bin ich hier der Ältestenrat. Aber meine Geschichte ist eine andere, wie ich zu Chibo gekommen bin, und die hat eher was mit klassischer Karriereplanung zu tun, wobei von Planung kann da nicht unbedingt die Rede gewesen sein, aber für mich war das der logische Schritt, zu einem so großen Kaffeehersteller zu gehen, nach dem, was ich vorher getan habe.
Und im Laufe der ganzen Jahre hast du jetzt eben, wie es Karl-Heinz auch schon gesagt hat, festgestellt, einiges wird irgendwie doch ein bisschen schwerer im Alter oder anders und man muss da ein bisschen mehr durchatmen.
Das Gefühl habe ich erst, sag mal, seit 2, 3 Jahren. Aber ich glaube, das hat nicht unbedingt alleine was mit Chibo zu tun, sondern das hat auch was mit einem selbst zu tun. Ich stimme da dem Karl-Heinz zu. Tatsächlich kann man nicht mehr so viele Sachen gleichzeitig machen, wie man das noch vor 10 Jahren konnte. Und im Kaffeeeinkauf und im Kaffeehandel, da gibt es Zeiten, da muss man locker 5 Dinge auf einmal tun. Und gebe ich ganz ehrlich zu, das fällt einem einen Ticken schwerer. Und natürlich ist auch diese technische Entwicklung, die ist im Vergleich zu dem, wie ich vor 20, 30 Jahren hier angefangen bin, a bit more challenging. Was ich persönlich super finde, weil ich dann immer im Lernmodus bin. Und das ist letztendlich auch, warum ich bis 66 sehr gerne bei Chibo bleiben werde.
So, Andreas zieht hier gnadenlos durch. Warum bleibt man so lange Zeit bei einem Arbeitgeber? Sein gesamtes Arbeitsleben, das ist ja für die heutige Zeit eher ungewöhnlich. Da wechselt man schneller durch.
Tatsächlich ist Chibo ja mein 3. Arbeitgeber, weil ich schon vorher im Rohkaffeehandel ausgebildet wurde und vorher bei einem kleineren Röstunternehmen, was europaweit tätig war, gearbeitet habe. Und warum man so lange arbeitet, gibt es ganz simpel einen Hauptgrund. macht mir halt wahnsinnig viel Spaß.
Wie ist es bei dir, Karl-Heinz?
Ja, also in 32 Jahren gibt es natürlich immer Momente, wo man sich fragt, bin ich hier überhaupt noch richtig? Und es gibt vielleicht sogar noch mehr Momente, und die hat es auch gegeben, wo andere dich dann fragen, willst du nicht zu uns kommen? Aber wenn diese Momente mal waren, dann geht man ja in die Abwägung. Und dann hatte eigentlich Tchibo insoweit immer die Nase vorn. Und Tchibo ist auch so gewesen, dass es immer neue Aufgaben gegeben hat bei uns in der Rechtsabteilung. Wir sind mehr Leute geworden, das Geschäft wurde größer, die Produkte haben sich geändert. Ich habe neue Aufgaben auch dazu bekommen. Und dazu kommt natürlich, dass man über die Zeit sich auch ein bisschen auch in Hamburg verliebt hat und sagt, das ist so eine geile Stadt. Nicht umsonst heißt das Hamburg meine Perle. Dass man Freunde hier hat und Teile auch der Familie. Und sagt, dann geht die Abwägung zugunsten von Tchibo aus. Also ich bin auch immer gerne geblieben und habe das auch nie bereut. Auch so in der Rückschau, wenn man sagt, ich hätte vor einem Jahr nach Süden gehen können. Und hinzu kommt natürlich auch, dass ich bin ein Nordkind, obwohl ich in Nordrhein-Westfalen geboren bin. Ich würde, sage ich, immer so in der Linie unterhalb des Ruhrgebiets und die geht so bis Frankfurt, da drunter südlich, würde ich überhaupt nicht funktionieren. Das ist nicht mein Menschenschlag. Ich gehöre hier irgendwo doch in den Norden. Und Tchibo war immer gut zu mir. Ich war auch immer gut zu Tchibo. Das sage ich jetzt einfach mal so. Und wir haben eine gute Symbiose gehabt. Und deswegen sehr ungewöhnlich natürlich für die heutige Zeit. Und das wird es auch wahrscheinlich sonst nicht mehr geben. Bin ich hier 32 Jahre gerne geblieben und bin ja auch noch da.
Ein Geben und ein Nehmen. Wie hat sich euer Job in den Jahrzehnten verändert? Ich habe immer schon gehört, schnelllebiger, es wird alles so ein bisschen digitaler. Was stellt ihr sonst noch so fest?
Also in meinem Fall ist es tatsächlich so, dass ich bin ja landläufig banal gesagt der Kaffeeeinkäufer, einer von verschiedenen, also von vielen. Aber was mich immer interessiert hat, sind eben halt auch die gesamten Nebenthemen, wie Produktentwicklung, wie Controlling. Du musst hier halt sehr gut vernetzt arbeiten und kannst dann auch auf andere Dinge als nur den Kaffeeeinkauf mit Einfluss nehmen, im guten und im schlechten Sinne. Grundsätzlich hat sich im Kaffeegeschäft zwei Sachen deutlich verändert im Laufe der Zeit. Das eine ist, dass Nachhaltigkeit zum Glück einen richtig großen Stellenwert bekommen hat, auch im Einkauf. Und das zweite ist, es ist halt alles viel volatiler und schneller geworden, auch im Kaffeehandel. Preise rauf, Preise runter, Qualitäten da, Qualitäten nicht da, Supply Chain Probleme. Das sind alles Herausforderungen und die habe ich in meinem Berufsleben immer geliebt.
Oh ja, bei mir ist es sicherlich ähnlich, da hat sich viel verändert. Als ich kam, das erinnere ich wirklich noch, stand auf meinem Schreibtisch eine elektrische Schreibmaschine. So. Es kam dann relativ schnell, die Computer waren damals modern und ich war auch ganz froh darüber, weil ich habe schon im Studium immer meine Hausarbeiten auf einem damals Commodore 64, ich weiß gar nicht, wer das heutzutage noch kennt, geschrieben. Das war so, man hatte den Fernseher zu Hause als Monitor und dann diese Brotkiste und man schrieb, aber es war einfach viel einfacher, die Hausarbeit damit zu machen. Das heißt, ich war immer schon so ein bisschen affin, ganz glücklich, dass dann die Diktiergeräte, die man ja hatte, und die Schreibmaschinen abgeschafft wurden. Die Gesetze haben sich natürlich auch über die Zeit geändert, aber es blieben Gesetze. Europa ist dazugekommen, also auf der Schiene ändert sich nicht viel. Aber natürlich ist die Zeit schnelllebiger geworden und die Kommunikation drehte sich irgendwann von Fax in E-Mail, auch mit Behörden und Gerichten. Und heutzutage ist es geendet darin, dass wir hier bei Tchibo auch Tools haben, die uns juristisch künstliche Intelligenz zur Seite stellen. Das heißt nicht die normalen Geminis und ChatGPTs, sondern tatsächlich von juristischen Fachverlagen trainierte KI. Die hat eben alle Gesetze der Welt drin, beziehungsweise reicht ja auch Europas. Und es ist erstaunlich, was da an Unterstützung heutzutage möglich ist. Aber auch ein bisschen spooky, wenn ich daran denke, was wir früher als Menschen alles gemacht haben und ob es wirklich eine potenzielle Perspektive gibt, dass Juristen vielleicht mal abgeschafft werden durch Big Brother. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, das wird nicht passieren, das soll auch nicht passieren. Aber das ist die Bandbreite von der elektrischen Schreibmaschine bis zur KI.
hört man ja so ein bisschen, wie du in die Zukunft schaust. Na, wie verändert sich das noch so alles? Der typische Boomer-Satz ist ja, früher war alles besser. Ist das so?
Ich sag mal so, bis 2020 war es anders. Und ich habe immer schon geschworen, als ich damals jung war, haben meine Eltern das ja immer gesagt. Und ich habe gesagt, diesen Spruch hast du nie auf den Lippen. Und ich versuche mich auch immer zu ermahnen, das nicht zu sagen, weil das stimmt natürlich nicht. Die Welt ist allerdings tatsächlich seit 3-4 Jahren komplett aus dem Ruder gelaufen. Und für die letzten 3-4 Jahre würde ich sagen, die Welt war früher wirklich viel besser. Auch der Umgang der Menschen miteinander. Aber in Bausch und Bogen ist das kein Satz, den ich unterschreiben würde. Das Ding, die Welt geht immer weiter, der Job geht weiter. Und man muss sich halt das Gute raussuchen und miteinander kombinieren, ohne Angst zu haben oder so. Ich hoffe nur nicht, dass es so weitergeht wie die letzten 4 Jahre, weil dann habe ich wirklich ein paar Bedenken bei der Geschichte.
Wie siehst du das, Andreas?
Also ich kann mit dem Satz, früher war alles besser, auch überhaupt nichts anfangen. Spontan hätte ich Quatsch ins Mikrofon gerufen. Wir leben in Zeiten des Wandels und das, was mich eigentlich immer getrieben hat, speziell im Geschäft und mit den Partnern, ist, du musst halt ein paar Werte haben und Regeln. Und die glaube ich grundsätzlich, das ist so meine Erziehung, wahrscheinlich auch Boomer-Erziehung, die gelten doch eigentlich immer. Und die gelten auch im Internet. Nur wir alle wissen, und ich glaube, das ist, worauf Karl-Heinz anspricht, dass hier eben viele Sachen gerade passieren, die mit unseren Werten, die wir gelernt haben, und das ist vielleicht das Einzige, wo ich sagen würde, das war nach 45 etwas, was unsere Gesellschaft gut geformt hat. Da ist ein Risiko, das sehe ich auch, aber per se, früher war alles besser, ist Quatsch.
Auf welche Lebensleistung seid ihr besonders stolz? Stolz ist auch so ein Wort, muss man mittlerweile auch vorsichtiger betrachten, aber was hat euch Zufriedenheit gegeben?
In meinem Fall ist es so, und das trifft hauptsächlich auf Chibo zu, man hat hier tatsächlich unheimlich viele Dinge machen dürfen. Und man konnte seine Ergebnisse sehen. Man konnte sie sehen in der Filiale, im Depot, auf dem Regal, weil Produkte hergestellt wurden, für die man den Kaffee eingekauft hat, für die man vielleicht sogar Ideen dazu beigetragen hat. Am meisten Befriedigung gibt mir allerdings die Arbeit der Nachhaltigkeit im Kaffee und in den Ursprungsländern. Muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich sehr zufrieden. Und auch zufrieden mit Chibo. Ich habe da immer sehr viel für gearbeitet. Das werde ich auch die letzten 1,5 Jahre tun. Das ist mir meine größte Befriedigung.
Das hast du dann ja auch miterlebt im Laufe der ganzen Jahre, Jahrzehnte, wie mehr an die Menschen vor Ort gedacht wird, wie an den Klimawandel überhaupt wahrgenommen wird und wie an die Natur gedacht wird. Das war dir von Anfang an immer schon sehr wichtig. Und was hat es dann bei dir ausgemacht, als du gemerkt hast, ja, jetzt geht das alles in eine gute Richtung?
Also um ehrlich zu sein, ich bin 1981 im Kaffeehandel angefangen. Da hat kein Mensch an sowas gedacht. Es sei denn, es gab Menschen, die haben schon mal tiefer hinter die Kulissen geguckt. Diese Nachhaltigkeit ist tatsächlich erst auch zu mir über Chibo gekommen. Wahrscheinlich habe ich sie durch die Werte und Schulerziehung und überhaupt Erziehung, habe ich sie vielleicht in mir getragen, aber ausgetragen habe ich sie mit Chibo zusammen. Da gab es 1-2 Erlebnisse, wo einem einfach die Augen geöffnet sind. Und ich bin sehr oft im Ursprung gewesen in meinem Leben. Wenn man das mit eigenen Augen sieht und wenn man neugierig ist und auch hinguckt und nicht wegguckt, dann kann man eigentlich nur zu dem Schluss kommen, dass man da was tun muss. Punkt. Das war relativ einfach. Und Chibo hat einem das erlaubt, dass man das mit vorantreiben kann.
Kannst du das Schlüsselerlebnis mal erzählen? Was ist das für eine Geschichte? Was hast du da erlebt?
Gibt's zweierlei Dinge. Zum einen bin ich tatsächlich immer einer gewesen, der wirklich in die tiefsten kleinen Dörfer gefahren ist und sich das angeguckt hat. Das hat mich immer sehr berührt. Aber um ehrlich zu sein, gab es einfach einen Fall bei Chibo. Das ist wahrscheinlich 17, 16 Jahre her. Genau weiß ich das nicht, wo wir mit einem Sender eine größere Reise, einen größeren Report über Chibo gemacht haben. Und dieser Sender hat mich persönlich live ohne Vorbereitung damit konfrontiert, dass die Kinderarbeit in Guatemala gefunden haben. Das haben wir dann sofort bearbeitet. Habe ich einen sehr guten Chef gehabt, der das sofort aufgegriffen hat. Und das war eigentlich mit die Geburtsstunde von richtig ernsthafter, langfristiger Nachhaltigkeitsarbeit bei Tchibo. Also dieser Unfall, was eigentlich schlecht für Tchibo war, haben wir sehr schnell darin gedreht, dass wir Gutes tun wollten. Und das ist tatsächlich mein Schlüsselerlebnis.
Wie viel Konzern steckt heute in Tchibo und wie viel Unternehmergeist?
Schöne Frage. Ich bin ja im Wettbewerb unterwegs und wir kennen ja alle unsere Wettbewerber und wir wissen, wer im Kaffeehandel ist. Tchibo ist das klassische Unternehmen, was kein Konzern ist, aber auch nicht klein ist. Wir sind genau in der Mitte, wir haben eine wunderbare Größe und das hat Vor- und Nachteile. Und Familienunternehmen ist natürlich das Stichwort. Wir bleiben immer ein Familienunternehmen im Mittelstand, auch wenn wir ein paar Milliarden Umsatz haben. Aber in der Kaffeebranche sind wir halt ein mittelgroßes Unternehmen. Ich fand die Größe immer super fit to survive, super fit, um gut arbeiten zu können. In einem Konzern habe ich nie gearbeitet. Natürlich kennt man, wenn man so lange arbeitet, weiß man um die Bedingungen, wie es im Konzern zu sich geht. Da hätte ich immer gesagt, nee, für immer Familienunternehmen. Auch wenn es manchmal in Großkonzernen etwas kraftvoller und direkter zugeht als in einem Familienunternehmen. Aber das hat für mich auch seinen super Charme.
Tchibo steht für Unternehmergeist und ist sicherlich kein Konzern. Das ist getrieben von der Gründung 1949 durch Max Herz als Familienunternehmen. Und das ist es sicherlich bis heute. Ich würde niemals sagen, dass Tchibo ein Konzern ist. Die Geschichte von Tchibo ist ja auch spannend. Es ist eine Familiengeschichte, wo die verschiedensten Charaktere eine Rolle spielen, ist ja sogar auch im TV und im Fernsehen mal verfilmt worden. Und bis heute so als größter Leuchtturm dieser Familiengeschichte ist, dass wir Weihnachten immer unseren Weihnachtsbraten bekommen. Also jeder Mitarbeiter hier in der Zentrale in Hamburg bekommt nach Wunsch Gans, Pute oder auch Lachs und neuerdings auch vegetarisch. Ein Erbe, das damals nach Max Herz, der Gründer, uns hier in die Bücher geschrieben hat und damit auch die Verbundenheit zwischen der Eigentümerfamilie und den hier arbeitenden Menschen ganz deutlich gemacht hat, kriegt man ihn einmal im Jahr sozusagen auch wieder bildlich dargestellt. Wir sind wirklich kein Konzern. Entscheidungen werden schnell getroffen, werden aber auch schnell umgeworfen. Und das ist das Spannende an der ganzen Geschichte. Und das ist auch das, warum, glaube ich, viele Leute hier dann gerne arbeiten, anstatt in einem großen Konzern, der strategisch von der Börse gelenkt wird und ganz anderen Dingen unterliegt, als wir hier in Hamburg mit der Familie Herz.
Was hat sich bei den Mitarbeitenden am meisten verändert? Erwartungen, Loyalität, Tempo, vielleicht auch Konfliktbereitschaft? Ihr seid einige Zeit dabei und habt zu dem Blick auf den Zeitstrahl der Vergangenheit.
Ich glaube, da ist das Unternehmen Tchibo nicht anders als andere Unternehmen. Die Zeiten haben sich eigentlich wahnsinnig geändert, speziell durchs Internet. Und pauschal gesagt, unter 35 gibt's zum Beispiel ganz sicher eine ganz andere Loyalität als bei Leuten, die älter als 40, 45 sind. Aber ich glaube nicht, dass das Tchibo-spezifisch ist. Ich glaube, das ist generell in unseren Gesellschaften so. Was bei mir persönlich so in der Rückschau und in der Vorbereitung auf diese kleine Sendung hier aufgefallen ist, früher war halt alles händisch und mit Listen und man hatte tatsächlich eigentlich viel weniger zu tun. Ich habe heute einfach unheimlich viel mehr Dinge zu tun aus den verschiedensten Bereichen, was ich als Bereicherung und super interessant finde. Das ist für mich die größte Veränderung und da ist Tchibo, glaube ich, nicht so super viel anders als andere Unternehmen, aber ich weiß nicht, wie du das siehst, Karl-Heinz.
Nein, das sehe ich genauso. Also über die Zeit ist alles wirklich ja viel schneller geworden und je mehr technische Hilfsmittel du hattest, die Arbeit erleichtern sollten, desto mehr Schnelligkeit und mehr Aufgaben sind dazugekommen und die Verdichtung ist jetzt nicht bei mir in der Rechtsabteilung, das ist alles völlig im Lot, ist bei einigen Leuten und Mitarbeitern, die ich hier berate, im Marketing und so schon deutlich gestiegen. Die haben einen riesen Druck, ihre Arbeit manchmal auch da vernünftig zu erledigen, kommen dann zu mir und wollen Hilfe haben, die sie natürlich bekommen. Manchmal muss ich sie zurück in die Schleife schicken, dann wurde eben auch zu schnell gearbeitet manchmal. Also das hat sich geändert. Aber ansonsten ist das auch nicht wirklich Tchibo-spezifisch, sondern das beobachte ich ja bei anderen Unternehmen auch und man unterhält sich ja auch mit Freunden und Familie. Wie ist es denn bei euch? Und da stellt man fest, da ist Tchibo im Wesentlichen nichts anderes als bei anderen Firmen auch. Der Umgangston ist manchmal ein bisschen besser, glaube ich, aber nicht, dass das herausragen würde.
Ich habe ein witziges Beispiel vielleicht, es mag vielleicht albern klingen. Früher hat man Reisekostenabrechnungen, Zettel gesammelt und zu Hause, wenn man zurück war, in Zetteln ausgefüllt, rauf und runter in die Buchhaltung mit Klammern und sonst was gegeben. Heute machst du deine Reisekostenabrechnung auf dem Flughafen mit deinem Handy und kannst sie sofort einreichen im Prinzip. Das ist nur so ein kleines Beispiel für Dinge, die man früher hat weggegeben, musst du heute alles selber machen, finde ich persönlich. Man braucht immer ein bisschen Gewöhnungszeit. Finde ich persönlich wunderbar.
Guter Punkt, Andreas. Ich muss mir nochmal meine Spesen genau angucken. Ich bin nämlich so ein Schlendrian und vergesse da gerne mal was. Man muss es immer sofort machen. Und Stichwort, du bist noch am Flughafen und machst das schon. Das ist eigentlich ganz gut. Ja, wer weiß, wie viele Monatsmieten ich noch davon nachträglich ins Einreichen kann. Jetzt sind wir mittendrin in unserer kleinen 5 Tassen täglich Speedround. Es gibt kurze Fragen und dann auch kurze Antworten von euch. Ich starte mal mit dem Hüter der Gesetzestafeln, dem Grand Seigneur des Rechts, dem Paragraphenpatriarchen mit Karl-Heinz. Also bist du bereit?
Ich bin bereit. Ich bin ganz gespannt, was jetzt da kommt.
Lieber klare Kante oder diplomatische Schleife?
Nein, klare Kante. Das ist am besten die Ansage, glaube ich.
Konflikt lieber sofort klären oder erstmal eine Nacht drüber schlafen?
Eine Nacht drüber schlafen, denn ich habe gelernt, manche Dinge erledigen sich über Nacht dann ganz gut.
Und diese Erkenntnis hast du auch erst mit dem Alter gewonnen, oder?
Die tritt immer häufiger zutage, es hat mit dem Alter nichts zu tun.
Erst Paragraph oder erst Bauchgefühl?
Auf jeden Fall Bauchgefühl. Ich muss Entscheidungen treffen, die stehen nicht in Gesetzen. Ob ein Artikel machbar ist rechtlich oder nicht, da gibt es kein Gesetz zu, das ist Bauchgefühl.
Was ist anstrengender, Tempo oder Eitelkeit?
Das ist eine gute Frage. Ich muss ja schnell antworten, Tempo.
Das ist gut, dann bist du beim Tempo geblieben. Danke, Karl-Heinz. Weiter mit Andreas, die Speedround für dich.
Ja.
Homeoffice oder Büroküche?
Beides, tut mir leid, beides.
Morgens zuerst die Börse oder zum Start die Kaffeetasse?
Nee, Kaffeetasse.
Mehr Respekt vor Wetter, Weltmarkt oder Wettbewerb?
Wettbewerb.
Lieber mutige, schnelle Entscheidung oder perfekt abgesicherte Entscheidung?
Ah, am Ende schnelle, mutige Entscheidung.
Aber auch schon mal was bereut dabei, wenn zu schnell entschieden wurde von dir?
Na klar, man kann ja nie alles richtig machen.
Kaffeehandel heute, faszinierender oder härter als früher?
Härter.
So, jetzt seid ihr beide in der Speedround. Jetzt könnt ihr beide mitmachen. Früh anfangen oder abends länger bleiben?
Abends länger bleiben.
Ich fange lieber früh an.
Ja, siehst du, so ist dann auch immer das Licht von morgens bis nachts bei Tchibo an, durch euch beide.
Ja, ganz genau.
Ist das noch früher auch so gewesen? Da hat der Chef noch geguckt, war so, brennt da noch Licht, wer ist noch so da? Wir notieren hier, super, Mitarbeiter arbeiten hier ganz lange.
Ja, aber nicht bei Tchibo. Also ich hatte wirklich wenige Chefs in meinem Leben, da auch sehr große Kontinuität bei Tchibo. Die haben gesagt, wenn die Arbeit erledigt ist, lassen wir dir wirklich freie Bahn. Und haben nicht Stunden gezählt, wann ich komme und wann ich gehe. Das war immer super.
Nee, das war mal wie ein Ticken anders. Zumindest bei einem Arbeitgeber, wenn man im Kaffeehandel tätig ist und durch die ganzen Zeitverschiebungen, wenn man dann um 17 Uhr zum Spanischunterricht gegangen ist, dann haben alle Chefs doof geguckt.
Obwohl das ja sogar hilft für den Job. Also eigentlich Gaga. Ne?
Oh, aber du weißt ja, wie Chefs sind. Die gucken ja die Details nicht an.
Ja, hat sich auf jeden Fall viel gewandelt. Schön, dass der Geist bei Tchibo schon lange so ist. Was haltet ihr als Boomer von der Work-Life-Balance? Das ist für manche Boomer so ein Triggerwort.
Das ist mit Sicherheit ein Triggerwort, vor allen Dingen also für mich nicht so sehr wie für meinen Chef. Der findet das, glaube ich, manchmal nicht so gut, er meint das aber vielleicht im Spaß. Das Wort ist, glaube ich, überstrapaziert. Work-Life-Balance ist ja so ein Begriff im Englischen, der alles verbrämt und sonst was meinen kann. Es geht doch um die Vereinbarung zwischen Privatleben und Arbeit. Das ist sehr sperrig auf Deutsch, aber das hat es immer schon gegeben und ist keine Erfindung dieser neuen Gen Z oder wie auch immer sie heißen. Man muss sich, glaube ich, selber um seine Vereinbarkeit von Arbeit und Leben zu Hause dann kümmern und muss da eine gute Balance finden, die dann nicht heißt von 9 to 5 und das strikt durchzuhalten. Das kann auch mal weniger sein, das muss auch mal mehr sein.
Ich will ganz kurz notieren, Karl-Heinz, der Jurist wird bei der Speedround natürlich nicht ganz kurz und knackig antworten. Aber mach ruhig weiter. Ja.
Ach, sind wir in der Speedround noch?
Ja, wir machen noch einen letzten oder zwei noch. Loyalität oder Freiheit?
In der Arbeit Loyalität.
in der Arbeit Freiheit als Kaffeehändler, aber loyal sein ist ein hohes Gut.
Tee oder Kaffee? Und das ist jetzt keine Fangfrage, Karl-Heinz. Du musst jetzt arbeitsrechtlich nichts von Chibo befürchten.
Nein, nein, das weiß ich. Da gibt es auch keine Konsequenz. Das ist klar Kaffee, obwohl ich über die ganze Zeit nie Kaffeekenner geworden bin. Entweder schmeckt er mir oder nicht. Das ist so meine Maßgabe. Aber es ist Kaffee.
Ich würde natürlich auch Kaffee sagen, wobei Tee auch ein exzellentes Getränk ist. Vielleicht darf ich noch eine Weisheit anfügen. Kaffee wird aus einer Frucht hergestellt und Tee wird aus Blättern hergestellt. Das sagt doch alles.
Das ist die Betonung, aber auch wie du es gesagt hast, Blätter. So. Gut betont, ja. Guter Audiomann. Karl-Heinz, du stehst für Haltung und Gerechtigkeit, kämpfst auch offen für die Rechte der queeren Community. Das ist vorhin ja auch erzählt. Das war damals, du hast dich ja quasi früh geoutet, auch nicht ganz so einfach in der Zeit. Da gab es noch so eine andere Sicht darauf, teilweise in der Gesellschaft, auch andere Gesetze. Wenn du jungen Kolleginnen und Kollegen einen Rat geben müsstest, wann sollte man kämpfen generell und wann loslassen? Oder gibt es auch irgendwas dazwischen?
Also das sind jetzt sehr viele Vorschusslorbeeren. Ich bin nicht der große Kämpfer, den du da gerade skizzierst. Ich bin einfach ein ganz normaler, schwuler Mann. So, der natürlich ein Gerechtigkeitsgefühl hat, weil das haben viele Juristen. Und wenn ich Ungerechtigkeit sehe, dann versuche ich dagegen anzugehen. Aber halt es auch ein bisschen mit Don Quixote. Der Kampf gegen Windmühlen ist irgendwann so anstrengend, dass er deine eigene Kraft und deine Lebensfreude verbraucht, sodass manchmal die Unterstützung im Kleinen mehr zählt als der Kampf im Großen. Bei Chibo hatte ich mit meinem Schwulsein überhaupt nie Probleme. Die meisten wussten das irgendwann, obwohl ich das auch nicht vor mir hergetragen habe. Also es ist auch so, dass ich sage, dieses große Outing mit Tamta und Trara ist sowieso nicht meins gewesen. Und das blockiert vielleicht auch einige andere Leute. Ich kann da nur den Rat geben, dass man vielleicht ganz normal umgeht, die normalen Hetero-Menschen tun das ja auch nicht. Sie sagen ja auch nicht, ich bin hetero. Also muss ich das eigentlich auch nicht sagen. Es ist ganz normal. Es gab 2, 3 Momente, wo es nette Sachen gab, wo man merkte, so ganz normal ist das vielleicht nicht. Dann wurde man angesprochen. Das hat sich aber gut geklärt. Ich habe damit keine Probleme gehabt. Chibo hat auch Größe bewiesen und bei vielen Events die Regenbogenflagge nach draußen gehängt. Darüber gibt es inzwischen verschiedene Meinungen bei Chibo. Das ist auch gut so. Denn wie ich eben gesagt habe, manchmal ist die stille Unterstützung, das stille Tätigwerden besser als dieser heroische Kampf, von dem du da eben berichtet hast, dass ich ihn führen würde. Das kann ich mir nicht anheften und will ich auch gar nicht tun.
Wenn ihr jetzt beide auf eure Jahre bei Chibo schaut, was hat euch persönlich am meisten geprägt?
Das meiste, was mich geprägt hat, waren wahrscheinlich die Ursprungsreisen. Und da ich ein sehr neugieriger Mensch bin, habe ich mich halt eben immer mit offenen Augen bewegt in Guatemala, Indien oder Vietnam. Das hat mich sehr geprägt, habe ich immer mitgebracht nach Hamburg und habe versucht in Teilen hier bei Chibo gewisse Dinge voranzutreiben. Produkte zum Beispiel von Kleinbauern zu machen etc. Und das Zweite, was mich geprägt hat, ich durfte hier sehr viel tun. Ich hatte wenig Einschränkungen und wenig Limits. Das ist einfach so gekommen. Vielleicht habe ich einen Teil dazu beigetragen, dass man mich hat machen lassen. Dafür bin ich sehr dankbar, dass man hier viel machen konnte und auch noch kann.
Das kann ich also von meiner Seite auch wirklich nur unterstützen. Vielleicht, Andreas, liegt das aber auch daran, dass wir in ganz speziellen Bereichen ja arbeiten. In der Rechtsabteilung brauchst du eine gewisse Ausbildung. Die haben die übrigen Leute im Unternehmen nicht so. Und irgendwo schauen die auch wirklich mit Respekt manchmal auf die Juristen. Und die glauben denen das auch, weil wir das ja auch gut verkaufen können. Und deswegen haben wir eine andere Stellung als zum Beispiel im Marketing. Der Marketing kann jeder, da habe ich auch eine Meinung zu, was ist gutes Marketing oder nicht. Und das führt, glaube ich, dazu, dass wir gewisse Freiheiten hatten und die uns auch geprägt haben. Und die haben wir auch, oder habe ich auch genutzt, um sie bei Chibo einzubringen. Denn wir waren immer eine Abteilung mit den vielen Kollegen, die ich über die Zeit hatte, die so ein bisschen für den Ruhepunkt im Unternehmen gesorgt hat, die eben Aufregungen, wenn ein Streit kam, wenn eine Klage kam, relativ schnell erklären konnte und dann auch gut durchgefochten hat.
Ist lange Zugehörigkeit heute noch ein Wert oder wird sie sogar eher unterschätzt?
Für mich ist das ein hoher Wert, weil ich dadurch sehr kontinuierlich für das Unternehmen Tchibo oder Herz sagt immer mein Tchibo, und das sage ich jetzt auch von Herzen, das ist mein Tchibo gewesen und ich bedauere echt, dass ich das verlassen muss. Das ist für mich ein Wert, der auch hier wirklich hier gilt. Ich glaube, dass er in der gesamten Bundesrepublik und in der Wirtschaft heute nicht mehr gilt. Du musst, glaube ich, heute Bewerbungen abgeben, wo du sagst, ich war 10 Jahre im Ausland, habe mich 5-mal durch verschiedene Abteilungen geboxt bei 7 Arbeitgebern, dann landet deine Bewerbung mit Sicherheit, glaube ich jedenfalls, im Stapel höher als Leute, die lange irgendwo gearbeitet haben. Das ist so eine Vermutung von mir.
Ja, und wenn man noch draufschreibt, und ich bin sehr billig, dann wird man genommen.
Das könnte natürlich sein.
Ich empfinde lange Zugehörigkeit auch als wertvoll. Allerdings kann ich immer nur jedem empfehlen, nicht ausschließlich nur bei einer Firma zu arbeiten. Wenn man sich, wie ich, für ein Spezialgebiet entschieden hat, Kaffee per se, dann tut es auch gut, mal von, ich sag mal, Produzentenseite zu gucken, Herstellerseite zu gucken, Händlerseite zu gucken, um das Ganze ganzheitlich zu verstehen. Das war, glaube ich, meine höchste Befriedigung und wahrscheinlich auch ein klein bisschen das Erfolgserlebnis.
Was habt ihr jetzt vor, der nahende Ruhestand? Karl-Heinz, ich habe gehört, du hast schon 70 Kreuzfahrten hinter dir und nun stehen auch schon die nächsten 3 an. Du planst die da alle sehr akribisch durch. Wo schipperst du überall hin und wie nachhaltig sind diese Reisen überhaupt? Ich muss da mal mit der juristischen Abteilung sprechen, Karl-Heinz.
Ja, klar. Also das Thema Kreuzfahrten hat mich nicht losgelassen. Wie gesagt, die 70 habe ich da auf dem Buckel. Die nächsten sind geplant, weitestgehend immer Richtung Norden. Also wir sind nicht die, mein Mann und ich sind nicht die Fahrer, die sich unbedingt in der Karibik und im Mittelmeer aufhalten. Eher die Färöerinseln, und das sind Island und Grönland im Wesentlichen. Denn wenn du da auf dem Deck sitzt und die Eisberge schippern an dir vorbei und du hast die Möglichkeit, in der nächsten Minute in die Sauna zu gehen, guckst aus dem Fenster und da sind die Eisberge immer noch zu sehen, dann ist das für mich höchste Befriedigung. Ich brauche deswegen auch nicht die großen Schiffe, die sind auch dabei gewesen. Die Schiffe werden mit dem Alter immer kleiner. Also das kleinste Schiff, was ich jetzt vorhabe, ist im nächsten Jahr, hat genau 12 Passagiere. Das ist ein umgebauter Fischtrawler, der auf die schottischen Hebriden fährt. Also man sieht, das wird alles immer schrunzliger in meinem Alter, immer kleiner.
Actionreicher aber auf, ne?
Vielleicht auch aufregender. Ich habe keine Ahnung, wie es mit 12 Leuten eine Woche lang auf einem Fischtrawler wird. Ansonsten habe ich vor, einen Unruhestand zu machen. Wie gesagt, Reisen gehört dazu. Ich werde aber auch mich ein bisschen sozial betätigen. Erster Job wird wohl sein, dass ich beim Arbeiter-Samariter-Bund, gibt es eine Initiative, da melden sich Leute, Ältere, die möchten ihre Lebensgeschichte oder einen Teil ihrer Lebensgeschichte aufgeschrieben haben. Die Sache heißt Glücksschreiber und da habe ich mich angemeldet und man ist eben dort Interviewpartner, dann bin ich auf deiner Seite mal des Tisches, hört den Leuten zu, lenkt die Geschichte sicherlich auch ein bisschen und schreibt sie dann auf. Und zwar eigentlich auch nur für die Leute, die die Geschichte erzählen wollen, nicht für YouTube, Fernsehen und Hollywood, sondern als Befriedigung. Und da hoffe ich mir spannende Geschichten. Und ansonsten werde ich mich intensiv mit meinem YouTube-Kanal auseinandersetzen, wo ich Dinge über Hamburg berichte, wenn jetzt ein Chorsing in der Elfi war. Neulich war Maskenparade in der Alster-Geschichte. Alles, was so passiert und die Welt interessieren könnte oder auch nicht. Dort fröne ich meinem Hobby-Videoschnitt und sind alle herzlich natürlich eingeladen, drauf zu gucken. Ich mache es aber auch aus Spaß und der Freude. Aber wenn jemand zuguckt, ist das natürlich schon noch geiler. Und man Likes und Klicks kriegt. Das muss ich schon zugeben. Da hat mich das die soziale Welt auch ein bisschen angefixt.
Na, siehste. Und Andreas, wann ist deine nächste Schiffstour geplant? Hamburg, New York mit Captain Warner auf der Queen Mary 2.
Ich tick da komplett anders. Kreuzfahrt ist das allerletzte, was ich in meinem Leben tun würde. Ich kann nicht mit 70 Kreuzfahrten aufwarten, aber ich kann wahrscheinlich mit 70 Reisen in die Kaffee anbauenden Ursprungsländer aufwarten und das in der Regel beruflich. Ich würde mich am meisten freuen, wenn mein Wissen nochmal gebraucht würde nach Tchibo von kleineren Kooperativen in Honduras oder von kleineren Röstern in Berlin, wenn man irgendwo einen Beitrag leisten kann, damit die Leute vielleicht besser, sicherer ihr Geschäft leiten können. Das ist etwas, was mich so rumtreibt. Und ansonsten, da bin ich allerdings mit Karl-Heinz auf einer Welle. Ohne Reisen wird es nicht gehen. Ich tue das mit meiner Frau Perpedes und da werden wir mit Sicherheit noch das eine oder andere Ziel in schönen, warmen Gefilden, Karl-Heinz. Die Sonne muss mir auf den Rücken brutzeln, dann bin ich glücklich.
Du, Andreas, ich habe ja nichts gegen warme Gefilde. Ich war auch schon in der Karibik. Das ist auch toll da. Und gerade Costa Rica hat mir übrigens sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, ob du da warst und ob da Kaffee auch eine Rolle spielt. Aber ich habe gerade zugehört und wenn du da mit irgendwelchen Kooperativen mal juristische Beratung brauchst, dann komme ich gerne mal mit.
Vielen Dank für den Hinweis. Eine gute Idee. Danke.
Jetzt könnt ihr Chibo noch was mitgeben, so als Abschiedsgruß und vielleicht auch Auftrag zugleich. So ein ehrlicher Abschiedsgruß. Was sagt ihr?
Für mich ist das Wichtigste, dass die Marke Chibo Fußstapfen langfristig hinterlässt bei Kunden und bei Kaffeefarmern.
Was ich Chibo gerne mitgeben würde, und da bin ich jetzt vielleicht ein bisschen eigensinnig, für mich ist Chibo zu stark auf die Zielgruppe Frauen bei Non-Food konzentriert. Wir lassen einfach die Käuferschicht Männer komplett weg. Es gibt so 2-3 Phasen im Jahr und da liegt eine Menge Umsatz. Das müsst ihr einfach nur mal abholen. Vielleicht kümmert sich mal jemand drum. Also Kaffee trinken alle, das kaufen auch die Frauen ein. Aber tut mal mehr für die Männer, Mensch.
Also ich notiere mal eben hier, mehr Pyjamas für Karl-Heinz.
Nein, so. Ich meine doch nicht Pyjamas und auch keine Hausschlappen. Irgendwelche interessanten Produkte. So ein schönes Werkzeugkoffer irgendwie. Oder meine lieblingsverrückten Produkte. Wir haben mal einen Bananenschneider gehabt. Das war einfach völlig crazy, den braucht kein Mensch. Und unter Umweltgesichtspunkten ist er natürlich genauso fragwürdig wie manche Kreuzfahrt. Aber da stehst du vorm Laden und freust dich und denkst, ja, habe ich ja noch nie gesehen. Und das war eine
Tupperdose für Bananen, die war dann ja, so gebogen.
Oder was? Das haben wir schon mal gehabt, glaube ich.
Und wenn die Banane anders gebogen war, verdammt, die passt nicht rein.
Ja, genau. Wir haben sogar, glaube ich, Dosen gehabt, die gebogen waren. Also da müsste ich mal in mein Archiv gucken. Aber sowas wieder, dass die Marke aufgeladen wird mit Emotionen, das wäre so mein Wunsch. Und dass ich also auch Freude habe, wenn ich in hoffentlich 20 Jahren klapprig vor irgendeinem Laden stehe und denke, Chibo ist immer noch da. Da habe ich mal mit Freude gearbeitet. Das wäre mein Wunsch eigentlich.
Dann möchte ich aber einen anhängen, Karl-Heinz, weil das sind Bananenschneider crazy.
Ja.
Ich habe vielleicht etwas an der Wirtschaft näherliegendes. Mir wäre, und mir sind die Schwierigkeiten durchaus bewusst, ein Chibo 2.0 Kaffeefilialen nur mit Kaffee, mit Spezialitäten. Das wäre nochmal so ein kleiner Traumwunsch, dass Chibo das macht. Ich glaube auch, dass wir das können. Und es wäre eine super Ergänzung für die Marke und auch eine Aufladung für die Marke. Und vor allem wäre es gut für die junge Generation. Und an die müssen wir mächtig denken.
Und für uns beide auch, wenn wir als Rentner dann in diesem Chibo-Kaffeeshop sitzen und uns schön einen von dir erklärten Kaffee jetzt genehmigen sozusagen. Schöne Vorstellung.
Das sind doch schöne Wünsche. Ihr denkt vor allem an die jungen Menschen, sagen die beiden Älteren, bei denen jetzt der Berufsstand demnächst vorbei ist. Ja, vielen Dank für eure ganzen offenen Worte und den Einblick auch, den wir auf all eure Jahrzehnte Berufsleben bekommen haben. Ich wünsche euch viele fröhliche Stunden mit Bananenschneider auf hoher See oder mit heißer Costa Rica Sonne, nicht nur auf dem Rücken, sondern rundherum. Ja, und es ist ja, ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist, aber ich sehe ganz oft immer alte Männer, die relativ planlos immer Ewigkeiten in so ein Schaufenster reingucken. Ich habe mich immer schon gefragt, was machen die? Also Sprichwort Schaufenster gucken, klärt mich da mal irgendwann auf, wenn ihr euch dabei ertappt, dass ihr auch ewig vor so einem Schaufenster steht. Und vielleicht ist es auch einfach so ein Entschleunigen, oder ich weiß es noch nicht, aber irgendwann ist man in dem Alter, wo man das als Mann vielleicht dann macht. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank Karl-Heinz und Andreas für die wunderbare Boomer-Folge. Ich bin Ralf Potzus und habe zwar noch hoffentlich viele freudvolle Arbeitsjahre auf der Uhr, freue mich jedoch für euch auf eine großartige freie Zeit demnächst. Danke Karl-Heinz und Andreas.
Dankeschön, Ralf.
Moin und danke für das Interview. Danke.
Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst gerne ein Like da, abonniert ihn, läuft überall, wo es Podcast gibt, zum Beispiel bei Podimo, RTL Plus und Spotify. Bis zur nächsten Tasse Kaffee.
5 Tassen täglich, der Chibo Podcast. Ihr habt Fragen oder Anregungen zu dieser Podcast-Folge? Wir freuen uns auf eure E-Mail an podcast@chibo.de.